Sie hören Kontrafunk aktuell am Pfingstmontag. Das Pfingstfest als Gründungsfest der christlichen Kirche darf nicht ohne Musik, erst recht nicht ohne Jubelmusik gefeiert werden. Chöre, Orchester, Künstler, viele treten heute in Kirchen oder Konzertsälen auf und bringen Stücke, Lieder und Texte zum Vortrag. Und egal ob christlich motiviert oder nicht, die Menschen lauschen andächtig, weil sie die künstlerische Qualität zu schätzen wissen. Oder ist das vielleicht doch nur ein Randphänomen? Weiß die große Menge der Menschen Kreativität noch zu schätzen und hat sie sogar vielleicht Lob dafür übrig? Das frage ich am besten jetzt eine wahre Klaviervirtuosin, die kroatische Pianistin Anna-Maria Markovina. Sie hat als Solistin unter anderem mit dem New Japan Philharmonic Orchestra Tokio gespielt. Sie hat dem Wiener Musikverein Konzerte gegeben, in der Berliner Philharmonie und beim Beethoven-Festival Bonn. Guten Tag, Frau Markovina, hallo.
Guten Tag, Herr Danowski.
Frau Markovina, das Wort Kunst soll ja angeblich von Können kommen. Deswegen die Frage, ist Kunst am Rande der Gesellschaft? Geht die Kunst ein bisschen verloren aus Ihrer Sicht?
Ja, schwierig ist es immer, den Begriff zu definieren, was eigentlich Kunst ist. Das liegt ja auch sehr viel im Auge des Betrachters und es hat sehr viel mit dem Markt zu tun. Wenn Sie im Moment in London durch die Museen gehen, werden Sie einen bestimmten Bias erleben, nämlich schwarze Kunst. Die ist im Moment aktuell. Und die Frage danach, nach dem Wert, wird nicht gestellt. Also Sie finden einen Schwerpunkt, den es vorher nicht gab, der ist im Moment en vogue. Den Begriff, den ich bevorzuge, ist tatsächlich Kreativität, denn damit kann man schon eher was anfangen und die ist marktunabhängig. Welchen Stellenwert die Kreativität in unserer Gesellschaft hat, das will ich jetzt eigentlich nicht zu schwarz malen, aber die Kreativität wird mittlerweile ein bisschen verharmlost und im Grunde genommen auch in eine Ecke gestellt und es wird der permanente Versuch unternommen, auch die Kreativität zu kommerzialisieren. Ja, wozu soll man denn noch was machen, wenn es kein Geld bringt? Ich habe tatsächlich mal von einem Schüler bei einem Meisterkurs, ich weiß nicht, auf welcher Reise ich war, aber der hat mich wirklich gefragt, warum soll ich denn ein Buch lesen, werde ich denn danach mehr verdienen? Aber selbstverständlich gehört Lesen zu einem kreativen Prozess. Und damit sind wir schon eigentlich in medias res, denn das Lesen verliert permanent an Wert. Es wird nicht mehr gelesen. Clara geht ja hier zur Schule und in Kroatien lesen die Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse, das Abitur ist nach der 12. Klasse, genau 120 Bücher. Das ist Pflicht. Es gibt natürlich dann noch ein freies Programm. Wer mehr lesen möchte, dem ist das selbstverständlich freigestellt, auch mit schulischer Bewertung. Aber die 120 Bücher sind Pflicht. Und wenn ich dann erzähle, dass in Deutschland vielleicht, ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind, 2 oder 3 Bücher gelesen werden müssen in der ganzen Schulzeit, dann versteht man hier gar nicht, wie das möglich ist. Wie können die denn dann ins Leben entlassen werden?
Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, dass Kunst vielleicht in diesem Zusammenhang ein bisschen ein zu schwerer, aufgeladener Begriff ist. Wenn man sagt, ah, das ist Kunst, ja, Sie haben auf der einen Seite den marktwirtschaftlichen Aspekt, Angebot und Nachfrage angesprochen, aber Kreativität ist vielleicht so ein bisschen das Abgeschwächte, das, wovon man sich auch nicht allzu sehr fürchtet. Wenn man so, ja, ich bin jetzt mal kreativ, statt zu sagen, ich bin jetzt ein Künstler. Ja, kreativ sein, das traut sich auch jeder zu.
Genau das ist das. Das ist ein wunderbarer Punkt. Psychologisch gesehen setzt das die Hemmschwelle herab, was ja eigentlich in unserem Interesse sein sollte. Also warum muss es denn, wenn wir ein kleines Stück auf dem Klavier lernen, warum muss es denn gleich Kunst sein? Warum dieser Anspruch? Und der Weg der Wahrheit ist ehrlich gesagt die goldene Mitte, denn die schwarze Pädagogik, die tatsächlich früher vor allen Dingen hier in den Ostländern immer gesagt hat, es muss alles stimmen, es muss großartig werden, es muss alles richtig schnell, sauber und laut sein und perfekt, das ist ja auch nicht Kunst. Ne? Vor allen Dingen, und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, warum muss man sich, wenn man kreativ ist, sofort präsentieren wollen, nämlich als Künstler? Und dann haben wir nämlich das Phänomen von Deutschland 17 Superstar. Da gehen zigtausende hin. Niemand käme auf die Idee, still vor sich hin zu üben.
Lassen Sie mich das nochmal aufgreifen, diese Kreativität für sich selber. Man muss es nicht jedem vortragen, man kann es auch mal für sich spielen, im stillen Kämmerlein. Letztendlich ist die Hausmusik ja dafür entstanden. Deswegen heißt das ja so, weil man es für sich gemacht hat, ohne eine große Bühne zu haben.
Genau.
Aber letzten Endes kommt mir, jetzt wo wir auch über Kreativität sprechen, das Thema künstliche Intelligenz auch in den Sinn. Und diese künstliche Intelligenz, die wird ja vor allem auch in der Musik dafür eingesetzt, weil man Dinge veröffentlichen möchte. Nicht, weil man es für sich, also vielleicht der ein oder andere DJ, der sagt, boah, jetzt habe ich mal den Rhythmus und so weiter gemacht, aber im Großen und Ganzen wird sie zur Kommerzialisierung hergenommen. Was glauben Sie denn, was gerade in der heutigen Zeit KI für Ihre Branche, für die Musik und für die Kreativität bedeutet?
Ich glaube, dass die Bedeutung, also ich hoffe, dass die Bedeutung der gesamten künstlichen Intelligenz überschätzt wird. Es mag sein, dass das eine oder andere leicht zu erschaffen ist und cool rüberkommt, aber wissen Sie, was der eigentliche Sinn, der eigentliche wirklich tiefe Sinn von Kreativität ist? Der eigentliche Sinn ist Unabhängigkeit. In dem Moment, wo Sie kreativ sind, kann Ihnen keiner was. Und in dem Moment, wo Sie sich verweigern, sich einen gewissen Markt zu stellen und auch der Beurteilung von anderen Menschen, sind Sie unabhängig. Und dieses Gefühl wird eine KI niemals ersetzen können. Wir haben ja das Phänomen, es lernen so viele Kinder, Menschen, Erwachsene gerade Klavier spielen, mehr denn je, weil sie ein bisschen von dem Nektar genascht haben, was es bedeutet, selber etwas zu erschaffen. Ich weiß nicht, ob das gleich kreativ ist, ein Kinderlied zu spielen, aber in gewisser Weise sind das schon die Knospen der Kreativität. Und wenn man das einmal probiert hat und wenn man die Erfüllung sieht, dass man tatsächlich etwas selber alleine geschafft hat, möglicherweise etwas Kleines, selbst Improvisiertes und damit nicht in den Charts landen will, dann hat man eine Glückserfahrung gehabt. Und eine Glückserfahrung geht nur in Unabhängigkeit. Die kriegen Sie nie in Abhängigkeit hin. Glückserfahrung selbstbestimmt ist der Rausch.
Lernen, Klavier lernen. Würden Sie auch sagen, dass die Art und Weise, wie Kindern Klaviere oder Instrumente näher gebracht werden, sich auch geändert hat? Also war es früher so, dass man so, hock dich jetzt mal eine Viertelstunde hin und spiel einfach so drauf los. Improvisier so ein bisschen, ja, mach dir da deine Griffe, geh deine Tonleitern rauf und runter und dann mach deinen eigenen Rhythmus. Mhm. War das früher so der Art und Weise der Zugang? Und ist auch der kreative Prozess ein eher technokratischer geworden heutzutage?
Das war eher in diesem Stadium schon immer. Also, dass man Noten lernen muss und diese Noten auf das Tastenbild übertragen und dann auf das Notorische. Das hat sich seit 300 Jahren nicht geändert. Es ist immer das Gleiche. Sie müssen schon lernen und Sie müssen schon üben und Sie müssen rezipieren und Sie müssen technisch üben, technokratisch nicht. Technisch müssen Sie schon üben. Ja, motorisch würde ich sagen. Technisch ist ein etwas anderer Begriff. Aber das, was Ihnen dann zur Verfügung steht, wenn Sie vernünftig lernen, das ist unendlich. Und man kann eigentlich diese rezeptive Phase nicht überspringen, was bedeutet, dass Kreativität, und das ist ganz wichtig, immer mit Arbeit zu tun hat. Wenn ich das aber so sage, zieht sich oft bei meinen Hörenden sofort etwas zusammen innerlich. Arbeit. Doch, es ist Arbeit. Es ist die tägliche Arbeit. Und ich möchte hiermit ein Lob auf die tägliche kreative Arbeit aussprechen. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Sie sind auch in Ihrem Beruf nicht gut, wenn Sie nicht kreativ sind, wenn Sie nicht bereit sind, über Tellerrand zu sehen, wenn Sie nicht bereit sind, etwas hineinzubringen, was es vorher noch nicht gab.
Und jetzt sind wir wieder voll bei dem Thema, was ist eigentlich nicht die Kunst, aber was ist eigentlich der Künstler in der heutigen Zeit? Der Künstler ist der, der natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, in seiner Virtuosität etwas in eine Form packt, aber er ist auch derjenige, der die Welt anders betrachtet, aus sich herausgelöst betrachtet, ein bisschen über den Dingen stehend betrachtet und auch gegen den Strom schwimmt. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht mehr unser Ding heutzutage, so richtig gegen den Strom zu schwimmen und es sich auch gesellschaftlich unmöglich zu machen. Das hat man ja jetzt auch die letzten 4 Jahre gesehen.
Wie wollen Sie das denn schaffen, wenn Anarchie herrscht? Wogegen wollen Sie schwimmen? Genau das ist ja das Problem. Die Kunst ist ja, die schwimmt auch nicht mal so gegen den Strom, aber sie muss authentisch sein. Die kann auch zufällig mit dem Strom schwimmen. Das kann sich ja zufällig decken. Also Eklektizisten gab es eh und je. Die gab es in der Romantik genauso wie heute. Aber sie müssen authentisch sein. Es muss ihnen etwas einfallen, und das geht nur auf der Basis von Arbeit. Etwas einfallen, was wirklich unantastbar ist, was nicht bewertbar ist, weil eigen. Und davon gibt es in der Tat immer weniger. Immer weniger. Es gibt es zu wenig in der Schauspielerei, es gibt es zu wenig in der darstellenden, bildenden Kunst, in der Musik, wohin Sie schauen. Es wird alles einer Norm unterworfen. Und die Norm ist, ja, die Norm ist Mode. Und da müssen Sie hineinpassen, Sie haben ja sonst keinen Erfolg.
Haben Sie eigentlich auch so ein bisschen ein Auge drauf, Sie als Künstlerin und jemand, der das Ganze anderen auch beibringt, was so die Gehirnkapazität Ihre Schülerinnen und Schüler angeht, gibt es da Untersuchungen, inwieweit sich die Aufnahmefähigkeit, die Kreativität von der von anderen Vorgängergenerationen irgendwie unterscheidet, vom Gehirn her alleine?
Ja, ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, das heißt Glücksspiel. Der grundlegende Gedanke ist natürlich ein Glücksempfinden. Das entsteht durch bestimmte Prozesse. Sie müssen aber wissen, dass sich das Gehirn in jeder Sekunde verändert. Wir sind im Grunde genommen permanent dafür verantwortlich, was aus uns wird. Wir können uns auch jeden Augenblick ändern. Ich habe mal, das schreibe ich auch im Glücksspiel, ich habe eine Freundschaft gepflegt mit der Holocaust-Überlebenden Alice Herz-Sommer. Und ich habe sie regelmäßig in London besucht. Sie hatte neben ihrem Bett, ich habe sie kennengelernt, da war sie 106, sie ist gestorben mit fast 111. Und sie hatte neben ihrem Bett immer andere Bücher liegen. Das heißt, sie hat die Bücher auch wirklich gelesen und immer in einer anderen Sprache. Französisch, Englisch, Hebräisch, Deutsch, sehr viel Deutsch und Tschechisch. Sie kam ja aus Prag. Und man hat sie mal gefragt, Alice, sag mal, glaubst du, du hast dich verändert, seit du, sagen wir mal, 80 warst? Und dann guckte sie etwas herablassend und sagte, na, erlauben Sie mal, ich ändere mich in jeder Minute. Und das von einer 106-Jährigen, das hat mich für mein Leben geprägt. Da habe ich mich auch sehr viel mit dem Gehirn beschäftigt, mit dem autokratischen System des Gehirns. Und dann finden sie wissenschaftlich belegt, was diese große alte Dame damals gesagt hat.
Kommen wir jetzt vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches auch noch auf das religiöse Fest wieder zurück. Musik ist in der Lage, religiöse Feste wieder in den Mittelpunkt zu stellen und überhaupt gerade erst zu feiern. Also wenn man sich anschaut, wie viel voller die Kirchen sind, wenn da steht, dass da Orgel gespielt wird oder dass da ein Chor singt, das macht schon was. Wir sind in unserer heutigen Zeit, Sie kriegen das ja in der täglichen Debatte auch mit, in einem Kulturkampf. Und zwar nicht nur in welche Richtung wir uns musikalisch bewegen, sondern auch zwischen Morgenland und Abendland. Das ist nun mal so. Da frage ich Sie, ist die Musik vielleicht etwas, was wir im Abendland öfter hervorzaubern sollten, um unser Selbstbewusstsein auch zu stärken, worauf wir uns berufen sollten?
Unbedingt. Unbedingt. Das ist ganz wichtig. Musik ist Identität. Und es ist ja abendländische Musik, weil diatonal. Wir haben eine Musik, die lebt von Spannung und Entspannung, ne? Dominante Tonika. Wir haben also Dur und Moll. Wir haben diese Dualität in der Musik. Die östliche Musik ist da eher schwebend. Die kennt diese Auflösung, nicht Spannung und Auflösung. Aber unsere Musik lebt davon. Wenn Sie Bach hören und Sie hören lange eine Dominante, Sie brauchen die Tonika, Sie brauchen die Auflösung. Das ist nur ein kleiner technischer Aspekt. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass der Mensch eigentlich ohne Musik überhaupt nicht leben kann. Musik ist Nahrung für die Seele. Denn es wird nicht dechiffriert, es geht direkt ins limbische System. Wenn wir die Hamollmesse hören von Bach, dann müssen wir sie gar nicht erst verstehen, sondern sie erreicht uns. Sie erreicht uns in der Tiefe. Und wir müssen, um eigentlich schon aus Gründen der Selbstachtung, müssten wir regelmäßig klassische Musik hören. Denn sie stellt uns, sie stärkt uns, sie baut uns auf, sie schafft Identität. Und ich bin sehr froh, dass Musik gemacht wird und ich würde mir wünschen, dass die Kirchen noch viel, viel mehr Musik machen. Ich würde mir wünschen, dass es sowieso in einer gewissen Weise, naja, ich kann jetzt nicht sagen, zur Pflicht wird, aber dass die Menschen daran herangeführt werden. Denn wenn sie in einem Alter verpassen, sich mit dieser Musik zu beschäftigen, sondern sie hören rhythmusbetonte Musik, ja, was ja im Moment so in ist, dann entwickeln sie das auditive Feld dafür nicht mehr. Sie werden es dann nicht mehr verstehen. Sie können vielleicht noch was mitkriegen und vielleicht auch mal eine Gänsehaut kriegen, aber im Grunde können sie damit nichts anfangen. Und diese Chance wird verpasst, indem Musik in den Schulen praktisch nicht mehr stattfindet.
Sagt die kroatische Pianistin Anna-Maria Markovina. Wir haben uns unterhalten über Kunst am Rand der Gesellschaft bzw. Lob der Kreativität. Frau Markovina, herzlichen Dank für Ihre Zeit und für diese herzerwärmenden Einblicke. Danke.
Es hat mich sehr gefreut. Ich danke Ihnen.